I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcast. Ich habe dieses Mal wieder Alexander von Rente mit Dividende im Interview und es ist wieder ein etwas längeres Gespräch geworden und der gute Alexander erzählt, was sich in den vergangenen 14 Monaten seit dem letzten Interview bei ihm im Depot geändert hat, warum er sich ein ETF ins Portfolio gelegt hat. Und noch eine ganze Menge mehr. Wir haben jetzt darauf verzichtet, ihn und seinen Blog nochmal groß vorzustellen. Ich glaube, beim vierten Mal ist er bei den meisten bekannt. Wen Alexander darüber hinaus noch interessiert, der kann in die Folgen 60, 71 und 88 reinhören, weil das sind die Folgen, wo wir ausführlich auch über den Blog und die Ziele von Alexander sprechen. Und die aktuelle Folge ist dann eher so ein Update, weil Alexander jetzt ja auch noch einige Werte mehr in seinem Depot hat, ganz viele REITs und eben diesen ETF. Ja, und bevor es losgeht, eine Anmerkung noch. Ich habe in den vergangenen Wochen ganz viele E-Mails bekommen von Leuten, wo sich mein Podcast-Feed nicht aktualisiert. Und das hängt damit zusammen, dass ich mit dem Podcast umgezogen bin vor einiger Zeit und die alten Hosting-Anbieter abgeschaltet habe. Also Omni funktioniert nicht mehr, Omni Studio, und auch podcaster.de funktioniert jetzt auch nicht mehr, aktualisiert also nicht mehr die Folgen. Das heißt, wenn du davon betroffen bist und immer händisch die Folgen hinzufügen musst, dann schau einfach mal in die Shownotes, da packe ich den RSS-Feed rein, den kopierst du dann einfach in deine App und dann sollten die aktuellen Folgen dann auch wieder erscheinen im Podcatcher. Betrifft jetzt in erster Linie Leute mit einem Android-Handy, weil bei den anderen, also gerade bei iTunes bzw. bei der Podcast-App von Apple, da hat sich nicht viel geändert. Da habe ich den RSS-Feed auch aktualisiert. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir zum Interview mit Alexander. Herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Meine Leitung geht heute mal wieder nach Franken zu Alexander von Rente mit Dividende und rekordverdächtige 4-mal bist du jetzt schon im Finanzrocker-Podcast zu Gast und das freut mich ungemein und du hast natürlich auch eine ganze Menge Neuigkeiten mit im Gepäck, aber erstmal herzlich willkommen Alexander im Finanzrocker-Podcast. Alles klar bei dir?
Hallo Daniel, ja, alles klar und ich habe wirklich einiges dabei. Also ich bin gespannt auf deine Fragen, schauen wir mal, was rauskommt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt und ich habe ja auch diverse Rückfragen bekommen, wann du denn das nächste Mal endlich wieder im Podcast zu Gast bist. Du auch, oder?
Ja, habe ich sehr häufig bekommen, erst vor ein paar Tagen wieder. Und die Leute, die haben teilweise die früheren Podcasts mehrmals angehört und wollen unbedingt eine vierte Folge haben. Ist mir unverständlich, aber wird seinen Grund haben.
Ja, aber weißt du, solange wir uns da nicht ständig wiederholen bei dem, was wir dann sagen, denke ich, passt das. Und du hast ja diverse Neuerungen. Lass uns doch mal gleich da einsteigen. Momentan fließen unglaubliche 600 Euro jeden Monat auf dein Verrechnungskonto. Und damit hast du schon 60% deines ursprünglichen Ziels erfüllt, deutlich früher als gedacht. Wie kommt das denn?
Ja, muss man sagen, das ursprüngliche Ziel ist richtig ausgedrückt. Mhm. Also diese 1.000 Euro netto monatliches Einkommen sind inzwischen ja schon wieder überholt. Ich habe jetzt mein Ziel dahingehend geändert, dass ich ein Investitionsvolumen von 500.000 Euro anstrebe. Mhm. Ich schätze mal, bis Ende des Jahres habe ich davon auch 60% erreicht. Also die 60% sind mal schon ganz gut. Aber zurück zu deiner Frage, wie komme ich dazu? Dazu muss man meine Gesamtsituation betrachten. Mhm. Vor 5 Jahren, als ich den Blog gestartet habe, hatte ich mein Wohnhaus abbezahlt und meine Frau hat das Arbeiten aufgehört. Unter diesen Voraussetzungen habe ich überhaupt mit der Planung erstmal angefangen. Also ich wusste gar nicht, wie es läuft, wie das Ganze wird. Ich habe dann die finanzielle Situation analysiert und mir überlegt, die 1.000 Euro, die ich bisher an die Bank abgedrückt habe für die Schulden und die Zinsen an dem Haus, das wird meine künftige Sparrate. Dann habe ich mir überlegt, wenn ich bis 67 arbeiten muss, dank unseres Gesetzgebers, brauche ich unter Berücksichtigung der Inflation 1.500 Euro. Also netto, nicht brutto. Dann hat sich's aber so ergeben, dass es besser gelaufen ist als gedacht. Ich habe mir dann meine Rentenbescheide, die ich ja regelmäßig bekomme, durchgerechnet und festgestellt, Alex, mit 63 funktioniert's auch. Die Inflation war auch nicht so hoch, wie ich kalkuliert hatte. Und da sind die 1.000 Euro dann rausgekommen. Mhm. Inzwischen ist es aber so, dass ich einfach so viel sparen kann, dass selbst diese 1.000 Euro überholt sind. Und deswegen habe ich mir zum Ziel diese 500.000 Euro gesetzt. Und die 600 Euro, das ist das, was ich momentan habe, aber ich habe ja ständig investiert. Meine Vorwartdividende ist bereits bei 700 Euro. Also es läuft.
Du hast eben gesagt, du kannst jetzt deutlich mehr sparen. Wie kommt das?
Also zum einen ist es bei mir so, ich habe ja eigentlich alles, was ich brauche. Das heißt, das Haus ist bezahlt, ich habe Auto, ich habe Möbel, ich habe Fernseher, ich habe alles. Wenn jemand einen neuen Haushalt gründet, der muss viele Neuanschaffungen tätigen. Ich dagegen, ich muss nur Ersatzbeschaffungen machen. Das heißt, geht der Waschmaschine kaputt, geht der Fernseher kaputt. Unsere Couch hat ewig gehalten, die haben wir 20 Jahre gehabt. Also dadurch fallen schon mal sehr viele Investitionen weg. Das Geld ist übrig. Als Ingenieur verdiene ich nicht schlecht, muss man auch keinen Hehl draus machen. Und Nebeneinnahmen habe ich auch noch. Also ich bin ja nebenbei in der Immobilienbranche noch tätig. Ich erstelle Gutachten und Gutachter sind teuer. Also wer einen Gutachter beauftragt hat, der schluckt erstmal. Mein Vorteil. Mhm. Also zum einen bin ich auch noch sparsam, nicht geizig, darauf lege ich Wert. Also meine Urlaube sind durchaus teuer.
Kein Frugalist.
Nein, überhaupt nicht. Und ich kaufe mir auch teure Sachen. Teuer deswegen, weil ich sage, die halten einfach länger. Und wir kaufen auch sehr überlegt unsere Sachen. Also wenn wir irgendwas brauchen, da geht auch mal ein Jahr ins Land, bis wir dann uns für das endgültige Produkt entschlossen haben. Und da darf es auch mal etwas mehr kosten, aber dafür erwarte ich auch hohe Qualität. Und das in der Summe betrachtet, auch, man muss noch sagen, wir kaufen auch sparsam ein. Also die Gartenmöbel im Herbst und Weihnachtsartikel nach Weihnachten, da kann man locker 30-40% sparen und das Zeug ist in einem halben Jahr immer noch gut. Also wir schauen auch auf die Sonderangebote, aber es ist nicht, dass wir sparen um des Sparens willen, das nicht. Wir geben unser Geld aus, ich habe großzügiges monatliches Budget, aber da bleibt einfach auch was übrig. Ja, und dann kommen immer noch ein paar Dividenden vom Familiendepot dazu, die leiere ich meiner Frau raus, die darf ich dann auch immer noch mit rüberschubsen und so ergeben die einzelnen Bausteine einfach eine relativ hohe Summe. Und dazu kommen dann noch die Dividenden, wie jetzt momentan 600 Euro im Monat und das läppert sich einfach zusammen.
Wenn ich mich recht erinnere, dann betreut deine Frau das Familiendepot, oder?
Betreuen tue es ich, meine Frau hat das letzte Wort.
Okay, aber das willst du nach wie vor auch so trennen, also dass du zwei Depots hast mit unterschiedlichen Ausrichtungen?
Ja, also die Ausrichtung, sagen wir, im Familiendepot ist ähnlich, ist auch ertragsorientiert, aber da kommt auch einmal ein Wert rein, wo dann auf Kurswachstum gesetzt wird und wenn das läuft, dann wird der Wert auch einmal wieder verkauft, das ja. Aber von der Grundausrichtung her ist es ähnlich und die letzten Jahre ist es eigentlich auch in einem Dividendendepot hinübergewandert, muss man sagen. Also man verliert mit der Zeit die Lust einfach aufs Traden.
Ja, da hast du ja auch schon eine Menge mitgemacht, wie du in den vorherigen Interviews auch schon erzählt hast. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was ist denn der Hebel für dieses starke Wachstum? Ich glaube, wir haben im vergangenen Jahr im Februar miteinander gesprochen. Da war das Dividendenwachstum noch relativ gering und jetzt ist es extrem nach oben gegangen. Liegt es jetzt an den REITs, die du da verstärkt in dein Depot gepackt hast oder steckt da was anderes dahinter?
Beides, also REITs und die Sparrate, wo ich habe. Zum einen putte ich momentan rein, was geht. Und die REITs rentieren natürlich deutlich höher. Also das pusht natürlich die Nettoeinnahmen auch nochmal nach oben. Ich habe deswegen einfach auch mehr REITs reingenommen. Man muss immer das langfristig betrachten. Wenn ich heute einen Wert mit 3% Rendite kaufe und der wächst mit 8%, kann ich dann vergleichen mit einem REIT, der vielleicht 7 oder 7,5% hat. Zu welchem Zeitpunkt überholt der Wachstumswert den REIT? Ja. Und bei der kumulierten Dividende liege ich da teilweise bei 24, 25 Jahren. Mhm. Also ich habe auf meiner Homepage da einen schönen Vergleichsrechner, wo man zwei Aktien vergleichen kann, wann einmal die Dividende vom Wachstumswert die normalerweise feste Dividende vom REIT überholt und wann die kumulierte Dividende den REIT überholt. Mhm. Streng genommen, wenn ich ehrlich bin, müsste ich eigentlich mein Depot dahingehend umbauen, dass ich nur noch REITs reinschmeiße, weil ich im circa 7,5 Jahren etwa vorhabe aufzuhören zu arbeiten. Mhm. Und von da brauche ich die Erträge und eigentlich nicht mehr so viel Wachstum. Ich behalte aber trotzdem die Wachstumsaktien, weil ich davon erwarte, dass sie im Schnitt die Inflationsrate ausgleichen. Also dass ich mal zumindest die Kaufkraft erhalte. Mehr brauche ich nicht. Mir lang die Kaufkrafterhaltung.
Mhm. Aber warum hast du so verstärkt in REITs investiert? Du hast ja da eine große Bandbreite an unterschiedlichen REITs. Hast du Reality Income im Depot? Nee, ne?
Ja, doch, war eine der ersten REITs.
Okay. Ja, und dann hast du aber noch diverse andere und hast da auch ordentlich rumgeschichtet. Wieso spielt das jetzt so eine übergewichtete Rolle mit den REITs?
Also übergewichtet sind sie nicht. Ich habe von 50 Werten sind jetzt 13 oder 14 Werte REITs. Also bin ich ungefähr grob bei einem Drittel. Mhm. Die Einnahmen sind natürlich prozentual betrachtet höher als von den anderen Aktien. Die sollen das mit der Dividendensteigerung noch aufholen. Aber REITs eben deswegen, weil die jetzt schon relativ viel Cashflow bringen. Mhm. Und die REITs, die ich habe, teilweise vermehren sie zwar unter REITs, aber sind nicht so richtig in meinen Augen REITs. Also die weisen durchaus auch Wachstum auf und steigern die Dividenden teilweise um 5, 6, 7, 8%. Also was für ein REIT sehr ungewöhnlich ist. Ich sehe das mehr so als Mischform. Okay. Also ganz klassische REITs sind zum Beispiel meine Gladstone Commercial. Die zahlen seit Jahren, ich denke, $1,50 im Jahr Dividende und gut ist es. Und andere wie Iron Mountain, Crown Castle etc., die haben noch Wachstum. Und die steigern auch noch die Dividende. Wenn ich ja hohe Einstiegsrendite habe, dann langt natürlich eine geringe Steigerungsrate, aber sie ist vorhanden. Also sehe ich ein bisschen als Mischmasch.
Okay, jetzt hast du eben Crown Castle schon erwähnt. Das ist ja ein besonders spannendes Unternehmen und das verbindet man auf den ersten Blick jetzt nicht so wirklich mit Immobilien. Magst du mal kurz erläutern, was dahinter steckt?
Also ganz einfach gesagt, Crown Castle ist ein Dienstleister für die Telekommunikationsbranche. Die haben unter anderem Grundstücke. Auf den Grundstücken stellen sie Funkmasten auf und vermieten diese Funkmasten an Drittanbieter. Teilweise vermieten sie auch nur oder verpachten sie nur das Grundstück für Mobilfunkmasten und andere bauen dann ihre Zellen dran. Teilweise bauen sie auch selber Zellen dran. Sie haben auch Grundstücke mit so Pylonen, also in Amerika sind ja immer so riesen Werbepylone, wo dann irgendwie McDonald's drüber flackert oder irgend sowas. Und Telekommunikationsbranche, 5G-Netz, wird das Netz wesentlich dichter sein müssen. Das heißt, die haben da sehr viel, so Türme, sage ich mal, und da ist noch viel Wachstum drinnen. Also andere kennen vielleicht American Tower, ist im Prinzip das gleiche System, nur dass die weltweit tätig sind und Crown Castle mehr auf die USA bezogen sind. Also die haben auch sehr langlaufende Mietverträge und die Wiedervermietungsrate ist sehr hoch. Es ist sehr schwierig für Mobilfunkunternehmen, Standorte zu finden. Und wenn man mal einen Standort hat, dann hält man den. Im Prinzip, das ist eine Cash-Cow, muss man sagen.
Okay, aber da hast du dich jetzt bewusst auch für Crown Castle entschieden, weil da das Wachstum dann auch noch ein ganzes Stück nach oben geht.
Ich gehe davon aus, dass die nächsten Jahre kontinuierlich wachsen werden. Mhm. Und Amerika ist, also USA speziell, ist mir lieber, als jetzt weltweit tätig zu sein. Man weiß nicht, was in Staaten wie Argentinien, Venezuela passiert, was, ich weiß nicht, Mittlerer Nahe Osten passiert, Südafrika. Also das American Tower hat ja schon mehr Wachstumschancen, aber auch deutlich mehr Risiken. Und da fahre ich lieber etwas weniger Risiko, aber ich gehe davon aus, dass die nächsten Jahre da noch tüchtig Wachstumsraten sind. Und wenn das irgendwann einmal abflacht, die Mietverträge laufen weiter und die haben teilweise auch Staffelmietverträge drin. Das heißt, die haben feste Erhöhungsraten, abhängig von der Inflation. Die brauchen nichts machen und die kriegen die nächsten 10, 20, 30 Jahre verdienen die Geld. Was will man mehr?
Ja, das stimmt. Ich hatte eben von Übergewichtung gesprochen. Also mit Übergewichtung meinte ich natürlich die Übergewichtung im letzten Jahr. Also da hast du ja sehr viele neue REITs dann ins Depot geholt. Vorher hattest du, glaube ich, nur 2 oder 3. Ich glaube, über Omega Healthcare haben wir das letzte Mal gesprochen.
Also das ist mir aufgefallen. Jetzt hast du noch sowas wie Spirit Reality Capital drin. Was ist das denn?
Gute Frage. Das ist das Problem, wenn man so viele Werte hat, dann weiß man immer gar nicht so genau, was im Einzelnen drin ist. Spirit Reality Capital. Das Einfachste ist, wir schauen auf meinen Blog.
Ja, da bin ich gerade.
Ja, weil auf meinen Blogs im Bereich Unternehmen habe ich sämtliche Unternehmen und da ist auch Spirit Reality Capital. So, das ist ein typischer Reit. Der hat, das muss ich mal aktualisieren, die ganze Geschichte. Also die haben 2600 Immobilien in 49 Staaten. Die Immobilien sind an 450 Mieter vergeben und decken damit 28 verschiedene Geschäftszweige ab. Also bekannte Mieter zum Beispiel Home Depot, PetSmart, KFC oder CVS Caremark. Also wenn man sich das mal anschaut, ich kann mir das nicht alles merken, deswegen habe ich mir nämlich die Unternehmensseite gemacht. Das ist Stand 07/2017, also das wird mal wieder Zeit, dass ich das überarbeite. Also man sieht, ich habe auch nicht alles im Kopf, ich muss ab und zu nachschauen, ich gebe es zu.
Ja, das ist ja völlig normal. Wenn ich mir jetzt so die Entwicklung von deinem Depot in den letzten 5 Jahren angucke und mir dann eben auch anschaue, wie sich das Ganze entwickelt hat, da kam jetzt einiges dazu. Ich glaube, beim ersten Podcast waren es ungefähr 30 Werte, die du im Depot hattest. Beim zweiten Podcast waren es ein ganzes Stück mehr. Und mittlerweile bist du bei 50 Werten angekommen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, warum ist es so exorbitant dann größer geworden von den Einzelwerten und wie viel sollen es denn noch werden?
Also größer geworden ist es deswegen, weil ich mein Ziel ständig nach oben geschraubt habe. Und wenn ich 500.000 Euro investieren will, dann kann ich bei 50 Werten 10.000 Euro investieren und das sind 2% pro Wert. Also das ist einmal Faulheit, weil muss man ganz klar sagen, wenn ich jetzt in einen Wert 2% drinnen habe von meinem Depotwert, von meinem Investitionsvolumen, muss ich nicht drüber nachdenken. Ja, also das Schlimmste, ich muss das auch nicht sonderlich verfolgen. Wenn es crasht, dann kriege ich das schon irgendwann mit. Spätestens, wenn ich in mein Depot reinschaue und ein großes Minus drin ist. Also bei einem Einzelwert, nicht den Gesamtmarkt. Das geht so schnell, da habe ich sowieso keinen Einfluss drauf. Das heißt aber, wenn jetzt 50% von einem Wert wechseln, macht es 1% von meinem Depot. Das wirft mich nicht aus der Bahn raus und ich muss mich um einen einzelnen Wert nicht extrem kümmern. Vernünftig wäre das andere, wenn man Focus Investing macht. Das heißt, man konzentriert sich auf 10, 12 Werte. Könnte ich genauso machen. 10 Werte, 50.000 reinstrecken. Aber dann muss man auch viel Zeit und Arbeit in den einzelnen Wert investieren und den auch sehr genau verfolgen, um bei Zeiten die Reißleine zu ziehen. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass man wieder zu schnell am Schnürchen zieht, draußen ist und 3 Tage später sagt, eigentlich hätte ich einmal nachdenken können, bevor ich dann so eine Kurzschlusshandlung mache. Also das ist zum einen ein gewisser Selbstschutz, wie ich am eigenen Unvermögen und Faulheit. Ja, und ich sag mal, Spaß macht es natürlich auch, wenn man 50 Werte hat und im Monat 20, 22 Dividendenzahlungen erhält, da kann man also fast jeden Tag seine Excel-Tabelle aufmachen oder wieder eine Zahl reinschreiben. Also solange man das Spaß macht, ist das auch in Ordnung.
Ja, und wenn man sich jetzt so den Gewinn und Verlust von einem Depot mal anschaut, ich glaube beim letzten Mal, da war es unter Null, als wir gesprochen haben. Mittlerweile bist du bei 35.000 Euro im Plus, ohne Dividenden wohlgemerkt. Das ist natürlich schon eine Ansage, aber man merkt eben auch, so ein großes Dividendendepot schwankt dennoch.
Ja, also man ist davor nicht gefeit. So einmal mit dem Gesamtmarkt schwankt es natürlich. Und je nachdem, wie gerade wieder so eine Unternehmensmeldung oder Quartalsmeldung rüberkommt, was sich ein Analyst ausdenkt, dass 3M schlecht ist und Qualcomm schlecht ist und dann werden die runtergeprügelt. Damit schwankt es natürlich. Also ich habe auch noch keinen Vergleich gemacht, wie es sich im Verhältnis zum Gesamtmarkt entwickelt hat, weil das ja nicht mein Ziel ist, irgendwo einen gewissen Betrag X zu erreichen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen durch die Dividendenstrategie ist es trotzdem etwas schwankungsarmer ausgerichtet. Es beruhigt, wenn es insgesamt im Grünen ist. Das ist richtig, aber nicht notwendig. Also ich hatte auch im Frühjahr, jeder sagt immer im Januar oder irgendwann war da mal ein Mini-Crash, habe ich komplett verschlafen.
Bei 2017 oder 2016?
Nee, dieses Jahr. War doch irgendwie.
Dies Jahr.
Ja, da war doch, oder im Dezember, Januar.
Im Dezember war
Dezember
das.
Dezember war das. Genau. Also habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Jeder hat mir immer erzählt, was ich im Crash mache, so halt warten. Ja, und ja. Also der ist komplett an mir vorbeigelaufen. Das glaubt mir immer keiner. Im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich ein bisschen mehr aufgepasst, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr einkaufen können. Aber das ist der Vorteil vom Dividendeninvestieren. Es beruhigt.
Ja, das stimmt. Also wenn ich das jetzt mal mit meinem Depot vergleiche, also mit meinen komischen Wackelwerten, die ich mir ins Depot geladen habe, das waren halt keine Dividendenwerte, da schwankt das dann schon ein bisschen stärker, gerade wenn die dann eben einige Prozent dann nach unten gehen, zweistellig.
Ja, und man schaut trotzdem anders drauf, wenn man auf Kursgewinne aus ist. Also ich sehe es im Familiendepot, wo der eine oder andere Wert drinnen ist, um langfristig Kursgewinne zu erzielen. Da schaut man auf 5 oder 6% ganz anders als wie beim Dividendendepot. Da merke ich mir ja gar nicht, wie es ein paar Tage vorher war. Deswegen habe ich da überhaupt keinen Vergleich. Und eine Tageskursschwankung, gut, wenn es mal 10% runtergeht, lese ich auch, was ist da los. Aber manchmal kriege ich das gar nicht mit, weil ich dann 3-4 Tage später reinschaue, dann steht -1%. Na gut, -1%, was soll's? Also, ist halt so.
Ja, aber dann lass uns doch gleich mal da bleiben. Also mit 3M und Patterson hast du ja auch zwei Werte im Depot, die enorm gerupft wurden. Also 3M, das war jetzt deutlich mehr als nur ein paar Prozent. Das ist ja ordentlich nach unten gegangen. Hast du bei den beiden Werten irgendwelche Zweifel, dass es da wieder nach oben geht? Oder bist du von beiden immer noch überzeugt?
Also bei 3M, da mache ich mir überhaupt keinen Kopf, man muss sagen. Mhm. 3M steigert seit, ich denke, 61 Jahren ohne Unterbrechung die Dividende und die zahlen seit 100 Jahren Dividende ohne Aussetzer. Also wenn es jetzt mal rauf oder runter geht, ich habe dann letztens, in meinem Blog hat auch jemand was geschrieben, da hat von JP Morgan ein Analyst was geschrieben. Ja, der hat ja das Debakel mit General Electric vorhergesehen. Der muss sich natürlich zum Wort jetzt melden, dass er im Spiel bleibt. Aber eine Firma, die über 100 Jahre existiert, die so lange Dividenden zahlen, man muss sich mal überlegen, wie breit gefächert, breit gestreut 3M aufgestellt ist. Also selbst wenn die jetzt mal ein Jahr lang die Dividende gleich lassen würden, wäre das für mich überhaupt kein Problem. Also 3M ist für mich ein Nachkaufkandidat. Also bin am Überlegen, ob ich nicht von meinem Nachkaufplan abrutsche und noch einmal 3M dazu kaufe. Ja, und bei Patterson ist es ähnlich. Also Patterson war ja das Problem. Zum einen haben die Probleme mit der Justiz wegen möglicher Preisabsprachen. Da ist ja noch nicht endgültig was entschieden. Dann war das Management von Patterson relativ alt und die haben irgendwo die Zeichen der Zeit verschlafen. Inzwischen ist das Management ausgetauscht worden. Es ist in den Produkten investiert worden. Es ist zum Beispiel auch Cloud-Technologie aufgemacht worden. Also man muss sagen, Patterson hat ja auch sehr viel mit Zahnärzten, das ist also das Hauptgeschäft. Und die haben zum Beispiel Zahnarzt-Software, Abrechnungssoftware und. Und das haben sie jetzt alles in die Cloud verlagert. Also die haben dann Erneuerungsprozess ist da im Laufen und inzwischen teilweise Management ausgetauscht. Man muss sagen, obwohl sie so runtergeprügelt sind, halten sie sich relativ lang jetzt konstant auf dem niedrigen Niveau und die schreiben immer noch schwarze Zahlen und die Dividenden werden auch ausgeschüttet. Also da hängt auch eine Stiftung dran, die auch das Geld brauchen. Und Patterson, also ich bin guter Dinge, dass sie sich erholen und wenn es nichts mehr wird, naja gut, dann fällt es eben unter 1% in Windschreiben und dann suche ich mal wieder einen REIT.
Ja, ich finde das immer wieder faszinierend, wie entspannt du das dann auch so rüberbringst. Also du hast ja da auch fleißig immer nachgekauft bei Patterson und da hat man eben auch gemerkt, dass du da genauso mit diesem Denken eben auch daran gehst. Also nicht so panikmäßig, das dann auf den Markt schmeißt, sondern dann wirklich dann auch wohl überlegt, dann zu schauen, kaufe ich jetzt nach, bleibe ich im Wert drin oder schmeiße ich das dann raus?
Ja, manchmal habe ich Panik schon auch, aber dann... Dann schaue ich aus dem Fenster raus und versuche mich mal zu beruhigen. Aber okay. Im Nachhinein habe ich schon manchmal unsinnige Handlungen auch gemacht. Also davor ist man nicht gefeit und dann ärgere ich mich und denke, man hätte ich noch 3 Tage warten können und noch einmal nachlesen und nachdenken. Wäre vielleicht gescheiter gewesen, aber gut, ändern kann ich es nicht. Notfalls könnte ich die Aktie immer noch zurückkaufen. Ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite, warum soll ich nicht entspannt bleiben? Ändern kann ich es nicht. Es ist so, wie es ist. Und ja... Es ändert ja nichts dran. Also ich habe mich eben von dieser Hatz, dem Nachhecheln nach Kursen verabschiedet und vielleicht bin ich deswegen so entspannt.
Also um mal auf 3M nochmal zu sprechen zu kommen. Also 3M ist an einem Tag von 195 Euro auf 172 runtergefallen und dann in den Wochen danach nochmal von 172 auf jetzt mittlerweile 148. Also das ist schon ein Mega-Kurssturz. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich bin jetzt zu 190 Euro da reingegangen, dann überlegt man natürlich schon, oh, war das nicht ein Fehler, verkaufe ich das wieder? Aber wenn ich eben vom Unternehmen überzeugt bin, wie jetzt von 3M, die ja nun wirklich nicht nur diese Haftnotizen machen, für die sie bekannt sind, sondern eben auch ganz, ganz viele andere unterschiedliche Sachen. Ich saß zum Beispiel letztens beim Zahnarzt, ja, und dann hat er da rumgebohrt und hat mir eine Füllung gemacht und hat das getrocknet mit einem Gerät von 3M. Und das war für mich tatsächlich dann auch ein Hinweis, Ich muss mir 3M nochmal angucken und ich habe tatsächlich dann im Nachgang, die stehen jetzt auch schon seit Monaten auf meiner Liste, im Nachgang habe ich mir tatsächlich dann für 100, ich glaube 150 Euro, habe ich mir dann 3M-Aktien geholt, auch weil dieses Unternehmen riesengroß ist, breit gestreut und nicht so kaputt wie General Electric, wo ich ja auch investiert war.
Ja, und man muss sagen, wenn man bewusst schaut, es ist ja nicht nur jetzt beim Zahnarzt, das sind Staubmasken. Überhaupt in den Krankenhäusern findet man sehr viele Produkte von 3M. Ja. Es gibt Gehörschutz, also auf der Baustelle, wir sagen immer Mickey Mouse. Die Teile sind von 3M, also die haben 50.000 Produkte, sind weltweit tätig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 3M in 10 Jahren nicht mehr existiert. Die haben Klebstoffe, die haben einen der besten Klebstoffe der Welt. Das ist, ich denke mal, das war bei 3M, hat einer gesagt, man kann auf der Welt keine 10 Schritte laufen und begegnet dabei nicht einem 3M-Produkt. Also in der zivilisierten Welt, ich rede jetzt nicht Amazonas, aber halt sei es jetzt in der Stadt oder irgendwo. Ja? Also man sieht es, 3M sieht man nicht, aber überall ist 3M drinnen. Und das ist ein Unternehmen, ich halte das letztlich, ich sage mal in Anführungszeichen, für unkaputtbar. Ja, und ich bin jetzt auch gerade wieder beim Blog. Ich mache ja jährlich vom Aktienfinder, vom Thorsten Tiet, hole ich mir da den Free Cash Flow und die Dividenden raus. Also wenn ich das so anschaue, der Free Cash Flow ist zum Stand Mitte 2018, also ich sage ja, ich bin etwas hinterher, Mitte 2018 ist der Free Cash Flow deutlich über der Dividende. Also die Ausschüttungsquote liegt vielleicht bei 60% oder so, müsste man mal schauen. Also da machen wir überhaupt keinen Kopf. Die Dividenden werden weiterbezahlt und ein Unternehmen wie 3M wird nicht seine Dividendenhistorie welcher kurzzeitigen Geschichte aufs Spiel setzen.
Ja, aber bei General Electric hätte man das ja auch sagen können, ne? Aber da lag ja vieles im Argen.
Drinnen stecken tut man nie. Ja, also ja. Nichts ist ungewisser als die Zukunft, ist so. Aber ich kann immer nur danach gehen, was ich heute denke. Und heute gehe ich davon aus, dass das alles passt.
Aber nichtsdestotrotz verkaufst und schichtest du doch einiges um in deinem Depot. Das ist halt auch aufgefallen und man überlegt da manchmal, nach welchen Regeln gehst du davor. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel Kraft Heinz nimmt auf der einen Seite und LXP auf der anderen Seite, da hast du ja durchaus unterschiedlich auch gehandelt. Warum?
Also man muss sagen, grundsätzlich ist meine Strategie nach wie vor Dividenden kassieren. Das heißt, wenn jetzt jemand die Dividende kürzt oder streicht, ist das für mich ein sehr großes, wichtiges Verkaufskriterium. Und das war der Fall bei LXP und bei Kraft Heinz. Das heißt, bei LXP war der Fall, die haben die Dividende gekürzt, aber es war so, dass ich kursmäßig plus Dividende im Plus war. Und dann war die Überlegung, früher oder später tauchen die ab. Dann kann ich mir für das Geld, wo ich jetzt Zettel bekomme, anschließend einen Ersatz kaufen, wo die Dividende stabil bleibt oder steigt. Also das war reine Austauscherei. Das andere bei Kraft Heinz war die Überlegung, nachdem die Dividende gekürzt haben, war ich bereits etwa 50% im Minus. Das heißt, wenn ich jetzt verkaufe und das Geld anlege, wie viel Prozent muss ich eigentlich generieren, um auf das Gleiche zu kommen wie mit der gekürzten Dividende prozentual? Dann wird schon etwas schwieriger, die ganze Angelegenheit. Und gekürzt ist nicht gestrichen. Also bei Kraft Heinz, ich habe zwar das Vertrauen ins Unternehmen verloren, aber wenn sich da der Kurs mal erholt, werde ich sie höchstwahrscheinlich rausschmeißen. Andere Möglichkeit ist, ich behalte, wenn sie die Dividende wieder anheben. Ich habe Kraft Heinz überhaupt deswegen nur behalten, weil der Warren Buffett drin hängt, muss man auch sagen. Ich bin immer kein Freund von irgendwelchen, unbedingt von Zusammenschlüssen und Übernahmen. Da bin ich nicht so begeistert, das bringt oft nichts Gutes. Es gibt Ausnahmen, also einer meiner REITs, die haben sich auch zusammengeschlossen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welcher das war. Die haben sich verdoppelt von den Immobilien her mit einem anderen. Das ist so dermaßen geräuschlos über die Bühne gegangen. Das habe ich nur zufällig gelesen. Ja. Und im Nachhinein muss man sagen, hätte man sich eigentlich, im Nachhinein ist immer leicht, mit ein bisschen Nachdenken und Erfahrung hätte man sagen können, wie damals das Übernahmeangebot, ich denke Unilever war es.
Ja, Unilever war es.
Ja, Unilever. Wo da der Kurs so hochgeschossen ist, da war ich dermaßen deutlich im Plus, hätte man eigentlich sagen müssen, jetzt wird die Bewertung unsinnig und es kann auf Dauer auch nicht so hoch bleiben, da hätte ich sie eigentlich verkaufen sollen und den Gewinn einsacken. Aber da hatte ich mich zu sehr wieder an den Dividenden geklammert, ist halt so. Aber weil du sagst, ich hätte viel gehandelt in den 5 Jahren. Ich schaue gerade, ich habe 12 Werte verkauft in 5 Jahren. Also das sind 2 Stück, 2,2 oder so oder 2,4 im Jahr. Das ist eigentlich nicht viel. Bei so einem Depot ist der Umschlag, finde ich, relativ gering. Airgas musste ich verkaufen, wie ich eine Übernahme. Ja, ConocoPhillips habe ich verkauft, Dividendenkürzung. Medtronic habe ich verkauft, weil ich zu dumm war, festzustellen, dass die ihren finanziellen Sitz in Irland oder Island?
In Irland.
Irland haben und dass ich da Steuerprobleme habe. Ja, also das Dr. Pepper ist übernommen worden. Das sind dann also so Punkte, ich sage mal, bei 5, 6 Aktien, da bin ich eigentlich gezwungen worden, weil sie meinem System nicht mehr entsprechen und 3, 4 Stück habe ich rausgehauen, ja, weil sie mir nicht mehr gefallen haben. Ja, also Walmart zum Beispiel oder Colgate, da war mir das Wachstum dann für die Dividende doch zu gering, da kann ich einen REIT auch nehmen.
Die hast du aber vor kurzem erst verkauft, oder?
Die Walmart habe ich erst vor kurzem verkauft, also vor kurzem für einen Dividendeninvestor dieses Jahr. Ja, und ich denke auch Colgate auch dieses Jahr, glaube ich. Ich weiß es nicht.
Ja, ich meine auch.
Also das. Ja. Ich meine, dass es Colgate dieses Jahr noch war. Ja, und man kann hergehen und sagen, Colgate ist ein Fels in der Brandung, aber letztlich tut sich bei denen nichts und der Umbau dauert auch schon sehr lange und die kommen einfach nicht vom Fleck weg. Und bei so viel tausend Unternehmen muss man sich ab und zu überlegen, mal eins auszutauschen. Ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich nicht General Dynamics irgendwann rausschmeiße. Mhm. Ist eine fantastische Firma. Die verdienen sehr, sehr gut, muss man auch sagen. Aber die Dividendenrendite ist sehr gering. Die Steigerungsraten sind überschaubar. Und bis ich 5% habe, wenn ich da warten muss, bis ich 80 bin, dann ist eben die Überlegung, ob ich mir nicht gleich was mit 5% kaufe. Ja. Ja, bei mir ist das Problem, es spielt langsam die Zeit eine Rolle. Ein 20-Jähriger, der 40 Jahre Zeit hat, um den Zinseszins zu genießen, dem kann man nur empfehlen, behalt den Wert. So, ich sag mal, so alte Säcke wie wir oder wie ich, ja, wo jetzt das Arbeitsleben überschaubar wird, wo man auf den Ertrag angewiesen ist, da muss man echt manchmal überlegen, was macht man oder trennt man sich nicht von einem an für sich sehr guten Wert, nur weil es auf die Zeit nicht das bringt, was es bringen soll. Also ich muss sagen, wenn ich es mache, dann wäre es eigentlich schade. Ich habe die seit 2016 im Depot.
Ja, ich habe zum Beispiel jetzt noch 27 Jahre eigentlich bis zum regulären Renteneintritt. Also ist ja noch ein bisschen Zeit. Da kann ich dann auch noch ein bisschen überlegen. Aber generell deine.
Dann entschuldige für den alten Sack.
Nee, ich fühle mich auch schon wie ein alten Sack, aber ganz so alt wie du bin ich jetzt noch nicht. Das heißt, ich muss dann leider noch ein bisschen länger arbeiten. Und deswegen kann ich eben die Entscheidung auch noch mal ein bisschen anders treffen. Was ich ganz interessant finde, du hast ja im letzten Interview, glaube ich, gesagt, dass dich Kursgewinne überhaupt nicht interessieren. Aber du hast eben gesagt, die Entwicklung fandst du auch nicht so gut. Also damit meinst du doch auch die Gewinnentwicklung, oder? Die Kursentwicklung.
Weniger die Kursentwicklung, das Dividendenwachstum, muss man sagen. Ja, also wenn ich jetzt eine Aktie habe, die ich mit 2-3% kaufe und dann im Jahr vielleicht 1% aufgeht und das die nächsten 4-5 Jahre, dann ist das relativ uninteressant. Also wenn ich mit 3% Brutto kaufe, dann will ich doch 5-6% Dividendenwachstum haben. Wenn ich mir einen REIT mit 8% kaufe und der steigert nicht, dann ist das absolut in Ordnung. Ja. Ja, dann haut es hin. Aber für einen normalen Wert mit niedriger Einstiegsrendite möchte ich Wachstum sehen. Ja. Nicht Kurswachstum.
Ja, also bei mir spielt das Kurswachstum schon eine Rolle, also bei bestimmten Werten. Und ich glaube, Ende 2017, Anfang 2018 hatte ich eben auch die Situation, dass ich zu viele Werte im Chemie-Pharma-Bereich hatte und zu viele im Konsumgüterbereich. Und da musste ich mich von ein, zwei Aktien trennen. Und das waren dann Eli Lilly und Procter & Gamble. Und dann hatte ich sie verkauft und in der Folgezeit gingen die dann ordentlich nach oben. Und vorher ist bei Procter & Gamble ein Jahr lang nichts passiert. Und dann mit einmal ging es dann nach oben. Und das war der schwächste Wert dann bei den Konsumgütern. Und da hatte ich halt gesagt, ich gehe da jetzt raus. War natürlich ein Fehler. Hinterher ist man da immer schlauer, ne?
Ja, aber das ist normal. Wenn man eine Aktie kauft, fällt sie erstmal. Verkauft man eine Aktie, steigt sie erstmal. Das ist ganz normal. Und die Überlegung wäre gewesen, ob man nicht hergeht und sagt, wenn ich den einen Bereich übergewichtet habe, suche ich mal einen anderen Bereich und baue den auf, bis das wieder ins Gleichgewicht kommt.
Genau, aber so gehe ich auch vor immer. Aber da wollte ich dann tatsächlich ein bisschen von den Konsumgütern runter und da hatte ich tatsächlich zu viele Werte.
Ja, gut, wie gesagt, andere Werte kaufen, dann wird es automatisch weniger. Ja, also im Endeffekt, wie man es macht, ist es falsch. Ne? Und das im Nachhinein ist man immer klüger und das habe ich schon so oft erlebt und deswegen lasse ich sie jetzt einfach liegen und habe mir dann eben auch gesagt, ich möchte 10.000 Euro in jeden Wert investieren und dann ist es auch gut, wenn er läuft, ist in Ordnung, wie meine Microsoft sind jetzt beste Wert, die sind bei 150% plus. Und dann fragen mich die Leute, warum willst du nicht Microsoft verkaufen? Die sind gestiegen, sage ich, und? Warum soll ich verkaufen? Vielleicht steigen sie weiter. Mhm. Ja, und dann gibt es immer so diese theoretischen Spielchen. Hätte ich damals nur Apple für $1 gekauft, dann sind sie auf $1,000 rauf. Sind wir mal ehrlich, wer hätte damals für $1 gekauft, hätte die behalten? Und wenn man dann anschaut, da waren ja teilweise Kursrückgänge um 50-60%.
Ja.
Das muss man sich mal im Detail im Chart anschauen. Spätestens da werden die Leute alle ausgestiegen. Also die wenigsten treiben es extremes Buy and Hold. Also sagen, ich kaufe mal einen Wert, schaue mir nie mehr hin und warte jetzt drauf, dass er entweder explodiert oder ausgebucht wird. Das machen die wenigsten.
Ja.
Und da lassen die Leute sehr viel Geld auf der Straße liegen. Aber nur weil eine Aktie im Kurs gestiegen ist, ist genauso dumm zu verkaufen, wie eine Aktie, weil sie gefallen ist, zu verkaufen.
Mhm.
Also ich würde eine Aktie, die im Kurs gestiegen ist, schon auch mal verkaufen, aber dann muss die Bewertung oder die Überbewertung exorbitant hoch sein. Also ich sag mal, wenn jetzt eine normale Aktie, die immer mit einem KGV zwischen 10 und 20 gehandelt wurde, plötzlich bei 100 ist. Wenn man an das Beispiel VW denkt, wo damals einen Tag lang auf 1.000 Euro oder 900 Euro rauf ist, welchen Short-Selling oder weil die sich eindecken mussten, irgendwas war da. Da muss man dann natürlich verkaufen, weil das ist dann wird es blödsinnig, ja. Aber wenn jetzt die Geschäftsentwicklung hinhaut und es funktioniert und läuft alles und die Bewertung ist halbwegs in einer Relation drinnen, dann wäre es ein Blödsinn zu verkaufen, nur weil grün im Depot steht.
Mhm. Procter & Gamble habe ich ja eben angesprochen, du hast es ja auch im Depot und bei dir ist es sogar mit Abstand die größte Position. Warum hast du diesen Konsumwert so übergewichtet?
Er hat deswegen die größte Position, weil der Kurs so gestiegen ist.
Okay.
Ich will ja in jeden Wert 10.000 Euro investieren. Mhm. Procter & Gamble ist einer der ersten Werte, wo ich das geschafft habe. Also inzwischen habe ich 4 Werte und dadurch hat sich ergeben, dass er betragsmäßig mit jetzt, ich denke so 12.000 Euro oder ähnliches drinsteht. Aber es ist einfach Endziel erreicht, ausgebaut, wunderbar. Jetzt muss ich mich da überhaupt nicht mehr drum kümmern. Also Dividenden investieren für Faule. Und ja, das kann sein, wenn die jetzt zum Beispiel noch um 20% raufgehen, dann stehen sie halt irgendwann bei 14.000, 15.000. Aber ich investiere nicht mehr nach.
Und du verkaufst dann aber auch nicht mehr? Also, dass du dann wieder bei 10.000 bist?
Nö. Ich möchte, habe meine Investition getätigt. Ist 2% von meinem vorgesehenen Volumen und wenn sie steigen, ist es wunderbar. Mir ist es wichtig, dass die ihre Dividenden zahlen und wenn sie die noch regelmäßig steigern, dann was will ich Besseres haben und machen? Ja? Also ich weiß es ja nicht, wie es in 20 Jahren ausschaut, aber vielleicht ist dann der Depotwert 1 Million, 1,5 Millionen kann sein, weiß man nicht. Vielleicht sind wir auch wieder bei 250.000 unten.
Ja.
Das weiß man nicht, aber Hauptsache Dividende wird gezahlt. Also ich betreibe da kein Rebalancing, nur weil der Aktie gestiegen ist, sondern ich konzentriere mich rein auf das investierte Kapital.
Okay, der zweite Wert, der noch extrem groß in deinem Depot ist, ist Qualcomm. Und Qualcomm hat ja in den letzten Wochen auch einiges an Auf und Ab zu verzeichnen gehabt. Unter anderem durch diesen Lizenzstreit mit Apple, der sich ja dann geklärt hatte. Und jetzt ging es aber schon wieder runter nach einem Gerichtsurteil. Aber dennoch, vom Wert her, bist du auch davon überzeugt?
Ja, also man muss überlegen, Qualcomm hat ja sehr viele Patente im Mobilfunkbereich. Das heißt, die Firmen sind darauf angewiesen. Da geht es um sehr viel Geld. Da wird es immer Gerichtsstreitigkeiten geben, weil da jeder versucht, vom anderen rauszuholen, was geht. Und es ist ja nicht so, dass jetzt ein Gericht hergehen kann und sagt zu Qualcomm, du darfst das jetzt nicht mehr verwerten, du musst es umsonst hergeben. Im Endeffekt geht es nur darum, wie viel verdienen wir mit der ganzen Geschichte. Ja. Qualcomm entwickelt auch sehr stark im 5G-Bereich, was jetzt kommt. Also da haben die auch sehr viele Patente inzwischen. Von dem her gesehen ist ein regelmäßiger Cashflow gesichert. Und nachdem ja die Übernahme von NXP gescheitert ist, sitzen die praktisch schuldenfrei auf einem Berg von zig Milliarden. Mhm. Also man muss sich das überlegen, da hockt eine Firma, die haben 30, 40 Milliarden und wissen nichts damit anzufangen. Also die können, selbst wenn sie die Dividenden über den Free Cash Flow hinaus steigern, können die das noch jahrelang machen.
Ja.
Und Qualcomm hat ja den Aktionären angeboten, bei $50 die Aktien zurückzukaufen, aber anscheinend sind da nicht allzu viele drauf eingestiegen. Also ich sehe Qualcomm die nächsten Jahre in einer sicheren Fahrtrichtung. Das 5G, das wird uns die nächsten 10, 15, 20 Jahre begleiten. Ich weiß nicht, wie lange die noch ihre Patente laufen, der Markenschutz, Patentschutz, irgendwann läuft sie aus. Aber die entwickeln ständig weiter und machen wieder was Neues und an Qualcomm kommt eigentlich keiner vorbei.
Mhm.
Ja, und auch wenn sie Einbußen hinnehmen müssen, letztlich ist es eine Gelddruckmaschine.
Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Nur diese Meldungen, die haben natürlich immer einen immensen Einfluss auch auf den Börsenkurs. Also das hat man jetzt ja gemerkt. Kommt dieses Gerichtsurteil, dann geht der Kurs mal eben 13% nach unten. Davor war die Meldung eben, dass Apple und Qualcomm sich geeinigt haben. Dann ging es mal, ich glaube, 30% nach oben oder 40%?
Ja, 30 oder ja. 40%, ja.
Also ganz extrem.
Also ja, und letztlich geht es rauf und runter. Das ist eben, da kommt eine Meldung über den Ticker, die Leute denken nicht nach, drücken auf Kaufen oder Verkaufen. Das ist nichts weiter als dem Hinterherhehlen, hier schnell ein Prozent, da ein Prozent, da ein Prozent zu machen. Aber langfristig glaube ich nicht, dass es das bringt. Es gibt so gut wie keinen Trader, der wirklich reich ist. Immer den Reichsten in dieser Forbes-Liste, das sind immer alles Langfristanleger, die in Unternehmen investieren und nicht in Kurse investieren. Ja. Ja, und wenn es insgesamt mal runtergeht, dann lecken sie sich alle die Wunden und Blut fließt, aber letztlich gewonnen haben sie gar nichts. Aber meine Dividenden fließen hoffentlich regelmäßig weiter. Also momentan 600 Euro im Monat, Tendenz steigend. Also wenn ich 700, 800, 900 Euro habe und der Kurs schwankt hin und her, ist egal, spielt keine Rolle.
Ja, ich glaube, ich muss dich eigentlich jedes Jahr einladen, damit du genau diesen Spruch dann bringst, um die Gemüter dann auch so ein bisschen zu beruhigen, weil als Anleger ist man ja häufig auf sich allein gestellt. Man hat natürlich noch diese Facebook-Gruppen, wo man sich dann austauschen kann, aber da ist ja auch immer einiges an Panikmache dabei. Und deine Aussagen, die tragen immer dazu bei, dass man es dann doch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel sehen kann.
Es ist eine einfache Geschichte, vergleichst mit einer Eigentumswohnung. Ja. Ein Vermieter kauft sich eine Wohnung, eine Immobilie, um regelmäßig Miete draus zu ziehen und nicht, um möglicherweise an einer Wertsteigerung teilzuhaben. Mhm. Es kann ja auch sein, Immobilien schwanken auch im Wert. Also es ist nicht, dass die nur steigen, es kann einmal sein, dass Immobilien im Wert fallen. Ein Vermieter würde niemals auf die Idee kommen, seine Wohnung oder das Mehrfamilienhaus zu verkaufen, weil es jetzt im Wert gefallen ist. Mhm. Er ordentliche Miete hat und die Mieter jeden Monat brav die Miete bis zum dritten überweisen und nur anrufen, wenn wirklich was kaputt ist. Ja. Für den ist das Ziel, ich will regelmäßig meine Miete. Und wenn man das bei den Aktien genauso sieht, nur weil da jeden Tag ein Kurs gemacht wird, ich kann auch jeden Tag ein Gutachten über Haus machen. Jeden Tag kommt was anderes raus, das macht die Leute irre. Ja. Ja. Will keiner, das will gar keiner sehen und hören. Bei den Aktienkursen wird jeden Tag nachgeschaut, um Gottes Willen 2% auf, 27 Euro weniger, mehr, prima. Ist ein Blödsinn. Wichtig ist, dem Unternehmen geht's gut und die Dividende wird regelmäßig bezahlt. Also ich habe mal auf dem Blog spaßeshalber eine Eigentumswohnung wie eine Firma betrachtet. Niemand würde eine Eigentumswohnung dann kaufen, wenn man sie den Cashflow und das Ganze wie bei einer Firma betrachtet, weil jeder sagt, was will ich mit so einem Pleiteunternehmen? Und trotzdem hängen sie alle hinterher. Also deswegen muss man einfach die Einkommensseite sehen.
Ja, man darf eben auch nicht vergessen, da hängt ja natürlich auch eine ganze Industrie dran mit den Börsenvorhersagen. Also man hat die Börsenmagazine, man hat die ganzen Crash-Propheten und die feiern sich dann natürlich auch, wenn es dann nochmal ordentlich runtergeht. Und die würden dann natürlich auch nochmal deutlich mehr verkaufen. Ne? Also ob man nun so einen komischen Sachwerte vornimmt oder irgendwelche anderen Sachen, das spielt da ja auch eine Rolle.
Überleg mal, jetzt würden sämtliche Anleger hergehen. Jeder macht einen Sparplan auf einen einzigen ETF. Mhm. Das heißt, wir haben, sagen wir mal, 13 Millionen Aktionäre etwa in Deutschland.
Ja, sogar ein bisschen mehr mittlerweile.
Dann haben wir 14 Millionen. Das heißt, es werden 14 Millionen Transaktionen im Monat gemacht. Ja. Punkt. Aus. Weil die Leute lassen es liegen und nichts passiert. Was meinst du, wie viele tausend Leute da draußen plötzlich arbeitslos sind und ihre Existenzberechtigung verlieren?
Ja.
Also von dem her gesehen ist es natürlich für die Medien interessant. Wenn einer hergeht und sagt, ne, ich habe vor 5 Jahren eine Aktie gekauft, die liegt noch im Depot, die läuft, das batscht, langweilig, interessiert keinen Menschen. Ja, aber wenn man natürlich hergeht, Unternehmensmeldung, das ist passiert und Qualcomm hat wieder Gerichtsurteil kassiert und die Welt geht morgen unter. Ja. Das ist was, das ist Action, Blut. Ja, das ist, was die Leute hören wollen. Das andere ist langweilig. Sich. Das verkauft sich. Mhm. Und deswegen, und das Traden, damit verdienen die Firmen, die Banken ja auch das Geld. Also eigentlich will keiner einen Langfristanleger haben.
Das stimmt, aber wir wollen ja Werbung dafür machen, dass es sich eben doch lohnt, langfristig zu denken und langfristig auch anzulegen. Und da ist es jetzt egal, ob man in Einzelaktien oder dividendenstarke Einzelaktien investiert oder in ETFs. Aber wenn man eben diesen Zeithorizont hat, dann sollte man dabei eben auch bleiben.
Ja.
Auch wenn es schwerfällt manchmal.
Ja.
Du hast eben das Thema ETF schon von dir aus angesprochen und ich kann mich noch erinnern, in der ersten Podcast-Folge mit dir hast du gesagt, du magst keine ETFs und jetzt hast du gleich 10.000 Euro in einen ETF gesteckt. Wie kam es denn zu diesem Sinneswandel?
Ja, also ich bin nach wie vor nicht unbedingt Freund vom ETF. Ich glaube, ich habe das auch in der ersten Folge gesagt. Ja. Es ist nicht schlecht, ETFs, aber es ist Geschmackssache. Ich mag sie nicht, weil ich da irgendwo die Verantwortung aus der Hand gebe. So, warum habe ich jetzt ausgerechnet einen ETF gekauft und auch noch so eine heiße Kiste? Das Ganze ist dadurch entstanden, dass wir unser Autodepot aufgelöst haben und da ein gewisser Ertrag weggefallen ist. Der Ertrag musste kompensiert werden. Also kommt da nur ein Hochdividendenwert in Frage. Zumindest um einen Teil wieder damit zu kompensieren. Jetzt könnte ich auf Einzelaktien gehen. Wir sind ja einige unterwegs mit 10%, aber ich habe mir da die schon öfter angeschaut und da habe ich mir gesagt, nee, also sorry, ist mir zu heiß einfach, die ganze Geschichte. Zufällig ist auch noch ein Platz frei geworden im Depot. Ich glaube sogar LXP war das. Oder was doch der andere Wert. Ist egal, ist frei geworden. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn? Also ich will was mit 8, 9, 10% haben. Und da ist mir dieser Dividenden-ETF unter die Finger gekommen. Dann war die Überlegung, okay, da sind zwar viele Werte drin, die ich mit der Kneifzange nicht kaufen würde, aber in dem Moment, wo da ein Wert nicht mehr läuft, übrigens LXP ist auch drinnen, dann kümmert sich das Management drum, tauscht den aus und vielleicht läuft es dann trotzdem dadurch, dass die 100 Werte haben, wenn einer ausfällt, die anderen 99 können es vielleicht kompensieren. Das war so die eine Überlegung. Die andere Überlegung, die ich angestellt habe, also ich habe die erste Dividende bekommen, ich kriege ca. 55 Euro jeden Monat netto ausbezahlt. Das heißt, ich komme im Jahr auf 660 Euro. Wenn der ETF jetzt das 10 Jahre durchhalten würde, wären das schon mal 6.600 Euro, wo zurückfließen. Die 660 Euro, die vergrabe ich natürlich nicht im Garten, sondern die werden angelegt. Das heißt zum Beispiel in einen Wert mit 3% Bruttoanfangsrendite und 5, 6, 7% Steigerungsrate. Also je nachdem, wie man rechnet, komme ich grob in 10 Jahren auf einen Komplett Return von 100%. Sollte der ETF in 10 Jahren noch existieren und bei 5.000 Euro stehen, habe ich immer noch 50% plus unterm Strich gemacht. Also es ist ein bisschen ein Experiment auch, das dem geschuldet ist, dass ich einen Hochdividendentitel letztlich gesucht habe. Und wir natürlich ein Problem haben in Deutschland, Closed-End-Funds zu kaufen und solche Geschichten, also MiFID-2-Richtlinie lässt grüßen, was ich persönlich sehr, sehr ärgerlich empfinde. Und das war einer der wenigen Werte, der in Anführungszeichen überhaupt noch ging. Also hätte ich eine größere Auswahl gehabt, hätte ich vermutlich sogar einen anderen Wert genommen, muss man auch sagen.
Den konntest du aber problemlos kaufen.
Problemlos ist relativ. Ich habe es probiert. Ich habe ja bei der ING DiBa-Konto, da ist es definitiv nicht gegangen. Dann habe ich es über OnVista probiert, an den gängigen Börsen, wo ich immer handle. Da hat er mir auch jedes Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann hat er einen Anleger bei mir im Blog geschrieben, dass er über OnVista gekauft hat und direkt New York angeklickt hat, sämtliche Warnhinweise, alles ignoriert hat und das hat funktioniert. Okay. Dann habe ich das auch probiert und tatsächlich ist er dann auf einmal eingebucht worden, obwohl der Computer noch ein bisschen gemault hat, aber es hat dann geklappt.
Und wie ist das von den Kosten? Die sind doch dann auch höher, als wenn du die jetzt hierzulande kaufst, oder nicht?
Ja, ich habe dann natürlich Handelsplatzentgelt New York und die Gebühren in New York, die sind etwas höher. Ich müsste jetzt lügen, ich habe 26 oder 27 Euro bezahlt. Also
für die 10.000 Euro?
Ja.
Ja, das geht aber.
Ja, also irgendwie 13,50 Dollar für New York, dann habe ich 13 Euro an OnVista gezahlt und dann irgendwie noch einmal 5 Dollar Handelsplatzentgelt oder so. Also es waren keine 30 Euro, denke ich, unterm Strich. Also sehr überschaubar. Mit der ersten Dividende war das schon wieder herin.
Warum ist der jetzt so umstritten? So eine heiße Kiste, wie du gesagt hast?
Naja, es setzt natürlich auch auf Hochdividendenwerte. Also wenn man da reinschaut, viele kennt man gar nicht. Von manchen Sabra Healthcare oder so hat man schon gehört, die teilweise 10-11% liefern, aber wenn man die Unternehmens, die Kennzahlen anschauen, sind die nicht sonderlich toll. Komischerweise zahlen sie aber seit Jahren regelmäßig die Dividende. Also ja, es ist von der Depotzusammenstellung her, sind da viele fragwürdige Werte drinnen.
Okay.
Und er hatte auch mal eine Phase gehabt, wo er die Dividenden gekürzt hat. Man müsste mal in den Dividendenübersicht reinschauen. Es könnte sogar im Rahmen der Finanzkrise gewesen sein, wo sie mal gekürzt haben, aber dann wieder rauf sind. Und die sind jetzt sogar zum Schluss noch einmal ein bisschen raufgegangen. Also hege ich einfach die Hoffnung, dass er mal 5-6 Jahre durchhält und wenn ich Glück habe, 10 Jahre und dann habe ich mein Geschäft gemacht.
Wie viele Werte sind da drin in diesem ETF?
100 Werte sind drin. Also war mein letzter Stand. Man kann es auf der Homepage, da gibt es ein Factsheet, das kann man runterladen, ist ein Excel, CSV und da kann man sich die einzelnen Werte anschauen, wie sie gewichtet sind alles. Und das wird, glaube ich, sogar relativ häufig aktualisiert. Also man kann da auch nach der Suche gehen, nach verborgenen Werten. Ob man da jetzt ein Nugget findet, sei dahingestellt.
Wie heißt der?
Der hat einen komischen langen Namen.
Global X Super Dividend oder?
Ja, genau. Ja, okay. Irgend sowas. Also die Abkürzung ist SDIF für Super Dividend wahrscheinlich. Mhm. Ist aber Global X Super Dividend ETF, irgend sowas in der Art. Aber man findet ihn relativ leicht.
Jetzt habe ich nochmal eine Frage zu den REITs. Kannst du die auch alle so problemlos kaufen oder brauchst du da eigentlich auch, wie Luis Patzos im Interview erzählt hat, ein separates Konto, damit du die kaufen kannst?
Also die REITs, die ich habe, die kann ich bis auf 2 Stück komplett in Deutschland kaufen, mhm, über die gängigen Anbieter und die anderen 2, die musste ich direkt in New York bezahlen, ja, kaufen und habe da etwas mehr Gebühr bezahlt. Aber ich sage, das Unternehmen gefällt mir, ich habe Vertrauen dazu, die Dividende passt. Und ob ich jetzt da beim Kaufen mal 5 oder 6 Euro mehr auf den Tisch lege, ist letztendlich egal, wenn man jahrelang behält und es läuft. Also das ist dann nicht so wichtig. Also es sind 2 Stück. Ich glaube, der SRC, der ist dabei, den du vorhin gesagt hast, und noch einen. Mhm. Die habe ich in Deutschland nicht bekommen. Was interessant wäre, also ich bin ja vom Luis Passos, seinem Ansatz, auch begeistert.
Ja.
Die Preferred Stocks habe ich mich etwas damit auseinandergesetzt. Mhm. Also da war ich schon nahe dran zu sagen, wenn ich die 500.000 voll habe, dann fange ich da noch ein Depot an. aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Aber da müsste ich dann definitiv ein Auslandskonto machen, Charles Schwab oder so. Und dann meine Steuererklärung wieder aufpimpen und selber machen. Aber brauche ich nicht, habe ich keine Lust dazu. Aber die, wenn in Deutschland nach wie vor problemlos kaufbar wären, was ja früher gegangen ist, also ich denke, da hätte ich inzwischen ein Depot mit solchen Werten bestückt. Das ist, wenn man sich auseinandersetzt, ist es fantastisch. Für einen Dividendeninvestor, Einkommensinvestor, das Beste, was es gibt, glaube ich, langsam.
Du hast ja eben erzählt, du hast den Dividenden-ETF von deinem Autodepot bezahlt. Und ich kann mich erinnern, in der letzten Folge hast du erzählt, dass du dir ein neues Auto kaufen möchtest. Und jetzt hast du das Depot mit der Rücklage aufgelöst. Warum hast du das gemacht? Und gab es jetzt doch kein neues Auto oder wie gehst du davor?
Doch, es gab ein neues Auto. Angefangen hat es damit, wir haben vor ungefähr 9 Jahren, als die Finanzkrise war und die Zinsen so im Keller waren, haben wir ein neues Auto gebraucht. Und dann war die Überlegung, verkaufen wir Aktien,
ja,
und kaufen das Auto Cash oder kriegen wir ein sehr gutes Angebot. Und dann kann ich mal ausrechnen, wenn ich 1,5% Zinsen zahle und auf der anderen Seite 4% Dividenden kassiere, dann ist es eigentlich keine schwere Mathematik, dass wir die ganze Geschichte finanzieren. Also das war das erste Mal, dass wir ein Auto finanziert haben. Bisher haben wir unser Zeug immer gespart. Wohl war mir nicht, muss ich auch sagen.
Okay.
Dummerweise oder glücklicherweise hat es funktioniert. Das heißt, beim nächsten Auto hatten wir uns gar keine Gedanken mehr gemacht. Finanzieren wir. Das haben wir dann auch zurückgegeben. Dann war die Überlegung nach diesen 4 Jahren, was machen wir mit einem neuen Auto? Finanzieren oder leasen? Und dann sind wir auf den Trichter gekommen, dass wir leasen. Mhm. Hintergrund ist, bei der Finanzierung kauft man das Auto und dann gibt man es dem Händler zurück oder verkauft selber. Mhm. Und wie die Händler so sind, sind die wesentlich pingeliger bei der Rückgabe als wie beim Leasing. Beim Leasing sind die etwas lockerer drauf. Okay. Und inzwischen sehe ich Leasing wie Mieten. Der eine mietet eine Wohnung, der sagt, ich muss eine Wohnung besitzen, um zu wohnen. Und ich sage, ich muss nicht ein Auto besitzen, um Auto zu fahren. Ich kann mir auch ein Auto leihen. Also ich miete praktisch das Auto. Jetzt heißt es landläufig immer, Leasing sei furchtbar teuer. Mhm. Stimmt einerseits, andererseits muss man dann wieder mal die Zahlen reden lassen. Unser Auto hätte einen Neuwagenpreis von 32.000 Euro. Man muss immer Äpfel mit Äpfel vergleichen. Also ich darf jetzt nicht einen gehobenen Mittelklassewagen mit einem kleinen Schnauferl vergleichen. Also man muss in der gleichen Preisklasse sein. Das heißt, wir zahlen jetzt 370 Euro Leasingrate im Monat. Mhm. Demgegenüber stelle ich zunächst die 130 Euro, die ich mit dem Dividendendepot gemacht habe, an in Form von Dividende. Mhm. Also das heißt, andersrum gesehen kostet mich das Auto eigentlich runde 240 Euro. weil ich habe ja den Ertrag, wo ich gegenrechnen kann. Mhm. Wenn sich heute jemand ein Auto für 30.000 Euro kauft und das 10 Jahre fährt, dann kriegt er vielleicht noch 10.000, dann muss er aber gleichzeitig 20.000 Euro sparen, um sich ein neues Auto kaufen zu können. Das heißt, er ist locker bei 200 Euro im Monat wieder dabei, zu sparen. Mhm. So, dann sind wir schon bei rund 330 Euro. Sparrate für neues Auto, 130 Euro Ertrag, die ich hier habe, durch meine Dividenden. Dann reden wir noch über 50 Euro Unterschied. Das heißt aber, ich habe in der Zeit keine Reparatur. Das wird alles bezahlt. Es ist in der Leasingrate drin. Es ist selbst das Verbrauchsmaterial drin. Das heißt, ich muss nicht einmal ein Motoröl kaufen. Ich kriege meine Scheibenwischerblätter ausgetauscht. Wäre irgendwas kaputt, wird alles gemacht. Ich habe Mobilitätsgarantie. Das heißt, ich bleibe in Italien im Urlaub liegen. Kriege ich von der Firma in Italien einen Leihwagen zur Verfügung gestellt. Und die sorgen dafür, dass das Auto repariert wird und nach Deutschland zurückkommt. Hm. Ist das Auto in der Werkstatt, bekomme ich einen Leihwagen für diese Zeit. Mir ist es wurscht, ob die jetzt 2 Tage oder 5 Tage an den Dingen reparieren. Ja, ist die Reparatur schlecht ausgeführt? Ist mir egal, das Auto gehört mir nicht, das stelle ich dem wieder hin. Das ist wie der Mieter, der seinen Vermieter anruft, Wasserhahn tropft, reparieren, ich zahle Miete. Mhm. Ja, ist beim Auto nichts anderes. Es ist absolut bequem, es ist Luxus. Und selbst wenn ich 50 Euro drauf zahle im Monat im Vergleich zum Eigenwagen, ist mir das einfach, diese Bequemlichkeit ist mir der Luxus wert. Dadurch, dass die Autofirmen alle kämpfen, ihre Autos an den Mann bringen müssen, sind die Leasingangebote für das Privatleasing inzwischen so interessant geworden, dass man nachrechnen muss und überlegen muss. Mhm. Also leasen, teuer, geht nicht, funktioniert nicht mehr. Also die Autofirmen, die kämpfen zu sehr mit ihren Zulassungszahlen.
Ja. Du hast eben diese Querfinanzierung genannt, also mit der Dividendenrechnung. Ziehst du das Geld dann von deinem Verrechnungskonto ab und bezahlst davon die Leasingrate oder war das jetzt nur als Beispiel gedacht?
Es ist reines rechnerisches Beispiel. Hm. Ich lasse das Geld natürlich auf dem Konto und investiere das wieder. Hm. Man muss natürlich auch noch das Konto, warum habe ich das Konto aufgelöst? Nächste Überlegung ist, das Auto-Leasing läuft jetzt noch 3 Jahre. Hm. Nach Lage der Dinge kann ich in 3 Jahren nochmal einen Leasingvertrag über einen Neuwagen abschließen, dann sind 7 Jahre rum und in 7 Jahren ist mein Investitionsziel erreicht. Das heißt, die 1.000 Euro, wo jetzt regelmäßig als Sparrate weggehen, habe ich in der Tasche, bleiben am Girokonto. Die Dividenden, die dann vielleicht bei, ja, ich denke mal 1.500 netto liegen, wandern aufs Girokonto, sind 2.500. Hm. Wenn ich jetzt zusätzlich im Monat 500 Euro zu den normalen 1.000 Euro Sparrate gibt, landen jeden Monat 3.000 auf dem Girokonto. Sorry, ich kann mal einen Porsche dann leasen.
Ja.
Ja, also es spielt keine Rolle. Dann habe ich es, hört sich blöd an, aber ich habe es dann geschafft. Ja. Und deswegen haben wir uns überlegt, es funktioniert und sollte es sich so ergeben, dass wir jetzt dann doch kein Auto in 4 Jahren leasen und wir würden das jetzige Auto kaufen, zahlen wir, ich sage mal grob 16.000, 17.000 Euro. Und das Geld, das habe ich in der Hinterhand. Also mir kann eigentlich nichts mehr passieren. Und deswegen haben wir gesagt, Autokonto braucht man nicht mehr. Sinn und Zweck ist erfüllt. Und dann dürfte ich es in das US-Depot reinschmeißen.
Okay.
Das Familiendepot hat nichts bekommen.
Okay. Lass uns zum Abschluss nochmal auf deinen Blog zu sprechen kommen. Denn der wird ja 5 Jahre alt im Juni.
Ja.
Also dann, wenn die Podcast-Episode auch rauskommt, geändert hat sich da von der Optik relativ wenig, aber deine Besucherzahlen sind natürlich über die Jahre jetzt ordentlich nach oben gegangen. Was würdest du sagen, was ist das Geheimnis deines Erfolges?
Ich denke, ein Geheimnis meines Erfolges ist, dass ich erstens mal ehrlich bin. Mhm. Ja, das ist zwar manchmal dumm, aber ich bin von Natur aus ein ehrlicher Haut. Ja, ich verschweige nichts, ich rechne nichts schön. Wenn es dumm gelaufen ist, wenn ich Fehler gemacht habe, stehe ich dazu. Das schätzen meine Leser, glaube ich, auch sehr. Wie ich jetzt am Wochenende war ich ja in Kassel und dann 2 Tage krank anschließend. Mhm. Es haben mich 3 Leser angemeldet, beziehungsweise auch auf Facebook angeschrieben. Alex, wir hören nichts von dir, geht's dir gut? Also ich muss sagen, ich war dermaßen baff, dass das Interesse an meiner Person ist da. Ja, und das ist es, glaube ich, die Leute können sich mit mir irgendwo identifizieren. Ja, mein Gesicht ist inzwischen ja auf dem Blog zu sehen, wenn auch mit Sonnenbrille. Wer im Netz sucht, findet mich inzwischen auch ohne Brille. Aber die Leute schätzen einfach, ich glaube, das ist das Persönliche, wo sie schätzen. Und dass ich das regelmäßig aktualisiere, dass ich auch sage, Mensch, ich mache auch Mist. Na, da habe ich wieder nicht nachgedacht, da war ich zu vorschnell oder habe dieses oder jenes falsch gemacht. Und ich beantworte sämtliche E-Mails und schaue auch, dass mein Blog ein freundlicher Umgangston herrscht. Also ich muss sagen, in den 5 Jahren, das war ein oder zweimal, wo es in einem Blogbeitrag vielleicht etwas abgeglitten wäre, aber da waren so viele Leser, die dann den Troll zurechtgewiesen haben. Es ist einfach, ich sage mal, der freundliche, niveauvolle Umgang miteinander. Kritik absolut okay, von Kritik kann man nur lernen. Aber es ist nicht beleidigend oder geht unter die Gürtellinie und vielleicht wird es auch von meinen Lesern geschätzt.
Und wo siehst du deinen Blog in der näheren Zukunft?
Das ist immer wieder ein Thema, wo ich drüber nachdenke, was mache ich mit dem Blog, wie soll er sich weiterentwickeln? Ich will den Blog so lassen, wie er ist. Das heißt, ein bisschen Werbung läuft, ja, aber der Kern des Blogs, die Beiträge, die sollen so bleiben, wie sie sind. Also ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Gastbeiträgen dahingehend, dass ich, selbst wenn ich kein Geld gekriegt habe, aber es offensichtlich war, dass er nicht von mir ist. Ich rede da jetzt nicht über Leserbeiträge. Wenn jetzt ein Leser sein Depot vorstellt, klar, ist es von ihm. Das kommt ja auch sehr gut an. Also Aufruf an die Leser, stellt eure Depots bei mir vor. Aber wenn dann das zu sehr mit Firmen verquickt ist oder so, habe ich 2-mal einen Beitrag gemacht und 2-mal bin ich damit ziemlich auf die Nase gefallen. Also da bin ich inzwischen sehr vorsichtig geworden. Und heutzutage muss man ja schon fast überall Werbung beim Blogbeitrag dazu schreiben, sobald der Firmenname auftaucht. War ja jetzt mit der Frau Kadi Hummes dieser Gerichtsprozess. Also ja. Da denke ich mal manchmal, vielleicht sollte ich unter jedem Blogbeitrag groß drunter schreiben, das ist Werbung.
Nee, ja. Das brauchst du, glaube ich, nicht. Also bei Kadi Hummels ging es tatsächlich nur um Instagram.
Ja, gut, aber was Instagram ist, das funktioniert bei Blogs und bei YouTube genauso, ne? In dem Moment, wo die Cola-Dose im Hintergrund steht, also schreib Werbung über deinen Podcast drüber. Wenn eine Cola-Dose im Hintergrund steht, könnte man das schon als Product Placement werden. Obwohl man kein Geld bekommen hat und so. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Also das heißt, die Mitte bleibt sauber. Ich bin natürlich am Überlegen, ob ich nicht trotzdem irgendwann anfange, eine Leistung gegen Geld anzubieten. Also bisher habe ich alles kostenlos gemacht. Aber meine Überlegung, wo man schon länger durch den Kopf springt, ist, ob ich nicht eines Tages hergehe und ein Lehrvideo über die Dividendenstrategie mache. Wie man es aufbaut, was zu berücksichtigen ist, was zu machen ist. Ich sag mal, der Luis Pasos hat es ja zum Beispiel mit den Hochdividendenwerten gemacht. Und die Dividendenstrategie ist auch so ein Spezialfall. Ich würde da natürlich auch Geld investieren, in die Hand nehmen und dann kann ich es einfach nicht mehr umsonst hergeben. Würde dann aber über eine extra Seite laufen. Also, dass die Blogleser, die einfach nur lesen wollen und an meinem Fortkommen teilhaben wollen, davon nicht betroffen sind. Aber wenn jemand sagt, Mensch, ich brauche Informationen, ich brauche Input, das in komprimierter Form eines Videos bekommt. Das wäre so langfristig die Idee, wo ich habe. Also da muss ich mal schauen, ob ich das mal umsetze. Aber ich scheue mich da immer etwas nicht, dass mir dann die Leser meinen Blog um die Ohren hauen und sagen, ey, was soll das jetzt, fängst du das abzocken an, ne? Dafür ist der Blog nicht aufgebaut.
Also. Ich glaube, da haben die aber schon ein Gespür dafür, dass es nicht so gemeint ist.
Ich denke ja. Also will nicht sagen, dass ich meine Leser unterschätze. Aber das sind sehr viele kluge Leute und die Masse sagt, ey Alex, mag's doch einfach, interessiert mich nicht, ich brauch's nicht. Und wenn es jemand haben will, dann hat er das Angebot. Ich denke, die meisten denken eher in diese Richtung. Ja, ich zwinge ja niemanden was oder sage, ich habe jetzt ein Geheimnis, ich verkaufe das euch nur gegen Geld, sondern es ist ja alles da. Ich fasse es ja nur komprimiert zusammen, um es jemandem dann zur Verfügung zu stellen.
Und die sparen Zeit.
Die sparen sehr viel Zeit. Haben dadurch einen Mehrwert.
Ja.
Und der eine oder andere sagt, okay, ich bin bereit, das zu bezahlen und habe da was dafür in den Händen. Das ist im Endeffekt, in den Büchern steht auch immer das Gleiche drin. Ich kann mir natürlich mir das im Internet alles müßig zusammensuchen. Da muss ich wieder sagen, das Buch von Luis Pasos, wo ich jetzt zuletzt gelesen habe, fantastisch. Also es ist so viel komprimierte Information drinnen und das Buch hat sich dermaßen gelohnt. Und ich kann nur jedem sagen, der sich für Hochdividendenwerte interessiert, mit dem Buch ist er goldrichtig und das ist in allem sei Geld wert. Und da denke ich mal, vielleicht würde das in die Richtung gehen. Also das wäre so ein Anhängsel an dem Blog. Aber ansonsten bleibt er, wie er ist. Ich muss natürlich schauen, wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann ja, vielleicht baue ich ihn in einen Reiseblog um oder so. Keine Ahnung. Ja, dann, weil dann wird es langweilig, dann gibt es nur noch den Monatsabschluss, was hat dann wieder kassiert, aber es wird im Depot nicht mehr viel passieren. Also das dann, wenn das Ziel erreicht ist, ist gut.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich das bei dir weiterentwickelt. Und ich würde sagen, lass uns zum Abschluss nochmal zum World Shuffle kommen. Das Buch von Luis Patzos packe ich auch nochmal in die Shownotes und auch das Interview mit ihm, weil das auch sehr, sehr gut war. Und da kann man sich dann auch ein bisschen weiter über Reads informieren. Und wir legen jetzt los mit dem Word Shuffle. Ich habe versucht, nicht die gleichen Begriffe wie in den Jahren zuvor zu nehmen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Lass uns mal loslegen mit Facebook.
Ich bin ja kein Freund von Facebook, habe das aber aufgrund des Anratens meiner Blogger-Kollegen gemacht. In erster Linie, um eine zusätzliche Möglichkeit zu bieten, dass die Leute mitbekommen, was ich mache und was ich tue. Das heißt, ich mache ja nicht für jeden einzelnen Kauf einen Blogbeitrag, habe dann einen Newsletter eingerichtet, aber es wird nicht jeder einen Newsletter haben und ich nehme als Newsletter-Ersatz meinen Facebook-Auftritt und da kommt fast das Gleiche rein. Also Newsletter kommt immer manchmal ein bisschen mehr rein, weil die Leute sollen dafür belohnt werden, dass sie sich die Mühe gemacht haben, sich bei mir anzumelden.
Mhm. Ja, aber Facebook funktioniert bei dir halt sehr gut, sage ich dir immer wieder, du willst es dann nicht glauben, aber mit einer Interaktionsrate, die höher ist als bei mir, ist das schon ein Erfolg.
Es freut mich, aber ich kann das immer nicht einordnen. Ich bin stolz auf die Abonnenten und die gefällt mir, aber wie gesagt, so auf Interaktionsraten und so schaue ich eigentlich gar nicht. Aber wenn das gut ist, dann freut es mich, klar.
Kommen wir zum nächsten, das ist Kapitalgipfel.
Kapitalgipfel, weil ich das ich darf es ja nicht laut sagen, aber das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt auf so einer Veranstaltung war. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich war angenehm überrascht. Also die Leute waren alle fantastisch. Die Vorträge waren sehr interessant, muss man sagen. Natürlich kann man immer nicht sehr intensiv in die einzelnen Materien einsteigen, aber das Spektrum war sehr breit. Also ich denke, da war für jeden was dabei. Und es war insofern interessant, es waren einige Leser da, die mich auch erkannt haben. Gut, war nicht schwer mit meinem Sweatshirt. Aber die Leute sind gekommen, ey Alex, hallo, ich lese deinen Blog und super und toll und freut mich, dass ich dich endlich kennenlernen darf. Also ich muss sagen, Essen war natürlich Catering, war auch klasse. Also ich muss sagen, der Tag Urlaub, wo ich da geopfert habe, hat sich gelohnt. Doch, war schön, hat mir gut
auch
gefallen.
Auch wenn es da nur um ETFs ging oder fast nur.
Ja, es ging nicht nur um ETFs, also das war ja der Dr. Kuma, war das, denke ich, der hat ja was zwischen der Sicherheit, sicheren Anlagen erzählt, dass das Bullshit ist, weil wenn es crasht, crasht alles runter, es gibt keine sicheren Anlagen, auch Immobilien und so weiter nicht. Das ist auch was, wo die Industrie nur verkauft. Es war zum Beispiel auch über den norwegischen Staatsfonds, wie die ihr Geld managen, ein Vortrag dabei. Also es war nicht nur ETF, es war breit gefächert, es ging auch über Kryptowährungen. Solche Geschichten über, ich kann es gar nicht mehr sagen, es war so viel. Über Immobilien ging auch was, über Immobilieninvestitionen. Also es war nicht, dass man sagt, das war jetzt ein ETF-Veranstaltungsgipfel.
Aber Einzelaktien kamen, glaube ich, eher weniger vor.
Ja, so gut wie gar nicht. Also es war schon mehr auf ETF konzentriert, das ja, im Vergleich zur Einzelaktie. Und es waren ja auch Sponsoren dort. Aber klar, irgendwie muss das auch finanziert werden und die wollen auch ihre Sachen an den Mann bringen. Aber es war so, dass die Sponsoren sich absolut im Hintergrund gehalten haben. Sie haben ihre Stände im Foyer aufgebaut gehabt. Wenn jemand hin wollte und Informationen wollte, ist er freundlich bedient worden. Wer nicht hingegangen ist, ist aber auch nicht bedrängt oder angeredet worden. Ja, also ich bin dreimal mit meinem Kaffee vorbeigelaufen. Keiner hat gesagt, kommen Sie mal her, wir haben da was für Sie. Und das fand ich auch sehr angenehm. Also wenn man will, ja, wenn nein, ist gut.
Also nicht so wie auf der Invest, wo man dann da quasi immer in jeden Stand reingezogen wird.
Ich war noch nicht auf der Invest, aber ich habe mir es für nächstes Jahr fest vorgenommen. Ich hoffe, die haben große Jutebeutel, weil Plastiktüten sind ja umwelttechnisch schlecht. Große Jutebeutel oder Papiertüten, dass sie mich überall reinziehen und mir möglichst viel Informationsmaterial reinstopfen, dass ich dann genüsslich unsere Feuerwehr beim Altpapier wieder übergeben kann.
Okay, na, da bin ich ja gespannt. Wenn du da bist, dann machen wir eine Rente mit Dividende Podcast-Party, ne?
Wäre natürlich eine Option, klar.
Dann lass uns zum nächsten Begriff kommen, das ist Politik.
Interessiert mich nicht.
Klare Ganz Ansage. Klar. Gut, der nächste ist Zukunft.
Zukunft, ja, das ist eine gute Frage, also Da kann man natürlich 100 Themen wählen. Man könnte sagen, wie sieht man die Zukunft allgemein? Wie sehe ich meine eigene Zukunft? Also ich hoffe natürlich, dass ich möglichst lange gesund und vital bleibe, dass es meiner Frau gut geht. Ich hoffe natürlich, dass mein Dividendenplan aufgeht. Das ist alles egoistisch. Ich bin auf die technische Entwicklung gespannt mit den ganzen Vor- und Nachteilen. Es hat immer jede Münze seine zwei Seiten. eigentlich, ich sage mal, ich hoffe, dass uns einfach gut geht. Okay. Das ist für mich Zukunft.
Sehr schön. Zwei Begriffe habe ich noch für dich. Der nächste ist Lesertreffen.
Lesertreffen müsste ich unbedingt wieder eins machen. Also es ist sehr gut angekommen, das letzte Lesertreffen. Ich bin auch schon von einigen gefragt worden, ob ich wieder eins organisiere. Ich habe es bisher etwas vom Wetter abhängig gemacht. Wenn die Leute sehr weite Anreisen auf sich nehmen, dann muss es nicht unbedingt ein Schneegestöber sein oder Unwetter hinwegziehen. Aber ich will auf alle Fälle im Sommer noch mindestens ein Lesertreffen machen. Und wenn wir dann wieder so zwischen 10 und 15 Leute wären, einfach deftige Brotzeit. Wir Franken sagen Seidler Bier. Es gibt auch Wein in Franken. Und da zusammensetzen, über Gott und die Welt, Aktien und alles reden. Also Lesertreffen, muss ich sagen, ich bin von meinen Lesern beeindruckt, was die auf sich genommen haben, um in meine Heimat zu kommen.
Sehr schön. Und der letzte Begriff ist Lieblingsbuch 2018.
2018, das vom Luis Pazos.
Ja.
Ich sitze jetzt voll auf dem Schlauch, investieren in REITs, glaube ich.
Geldanlage mit REITs heißt es, glaube ich, ja.
Geldanlage mit REITs. Also das Buch hat bei mir einen Ehrenplatz. Man muss sagen, ich habe eine sehr umfangreiche Bibliothek. Ich habe sehr viele Bücher inzwischen gelesen. Ich fange inzwischen an, die Bücher zu verschenken, weil ich Platz brauche und den einfach sage, ich mache einem anderen eine Freude damit, aber das von Luis, das behalte ich. Muss ich sagen, also, dass der nicht eher auf meinem Schirm aufgetaucht ist. Ich habe gedacht, ich habe alles schon gelesen, aber da habe ich sehr viel gelernt.
Ja, ich finde das Buch auch großartig. Ich kann es immer nur wieder empfehlen. Ja. Und ich bin überzeugt, Luis hört ja immer den Podcast auch. Schöne Grüße, Luis. Das geht runter wie Öl wahrscheinlich.
Ja, von mir auch. Ja, also er hat es verdient. Ja, also ich habe ja auch mal ein Buch komplett zerrissen. Ich nehme da kein Blatt vom Mund. Ne? Also ich gebe manchmal, auch wenn ein Buch 4 Sterne verdient hat, gebe ich trotzdem 5 Sterne, aber ich schreibe trotzdem nein, was mir nicht gefallen hat. Aber wenn mir ein Buch gar nicht gefällt, dann zerreiße ich es auch. Also das ist traurig für einen Autor. Aber ich sage mal, wenn er ganz Müll geschrieben hätte, dann müsste ich es auch nicht zerreißen.
Das stimmt. Klare Ansage zum Abschluss. Alex, danke dir herzlich für das 4. Interview mittlerweile. Und es hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Und ich glaube, da kam noch einiges Neues rüber. Und bin gespannt, was du dann beim nächsten Besuch dann erzählst in 1-2 Jahren.
Ja, ich danke dir auch, dass ich das 4. Mal dabei sein durfte. Ich führe ja dann schon fast wahrscheinlich jetzt den Spitzenplatz an.
Ja, du hast den Spitzenplatz, aber du hast einen Verfolger, der kommt nächste Woche.
Ah, der Lars.
Ja, genau.
Ja, schauen wir mal in einem Jahr, da findet man schon wieder was. Ja, das ist kein Problem. Das denke ich auch. Da schreibe ich einfach ein bisschen auf, wenn mir was einfällt und irgendwann komme ich vielleicht sogar auf dich zu und sage, Mensch Daniel, 5. Folge wäre doch was.
So machen wir das. Aber jetzt erstmal vielen Dank für die 4. und alles Gute für dich.
Ja, das war das 4. Interview mit Alexander. Es hat mal wieder eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe, dass du da wieder einige Sachen mitnehmen konntest. Bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch 2 Bewertungen. Die erste stammt von Georg S. aus S. und er schreibt, danke Daniel, toller Podcast, hat mir aufgezeigt, dass ich nicht viel falsch gemacht habe bezüglich meiner Finanzen und meinem Leben, bin mit 56 Jahren angehender Privatier und freue mich auf weitere Folgen. Liebe Grüße, Georg. Ja, Georg, herzlichen Dank für die sehr nette Bewertung und ja, du hast das Ziel ja fast schon erreicht, von dem wir immer sprechen, vor allen Dingen auch Alexander. Und du hast es auch noch ein bisschen früher erreicht, ja, und da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Und die 2. Bewertung stammt von Benny und er schreibt, super Podcast. Anfang des Jahres bin ich auf den Finanzrocker-Podcast gestoßen und bin immer noch hellauf begeistert. Ein toller Podcast, der einem die unterschiedlichsten Themen zum Thema Finanzen beibringt und mich motiviert hat, dass ich mich endlich mal um meine eigenen Finanzen kümmere. Durch die verschiedenen Gesprächspartner bekommt man wunderbar verschiedene Meinungen bzw. Ansätze vermittelt. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass der Podcast ein wenig mehr auf Tools eingeht. Oft bekommt man Tipps für Tools wie zum Beispiel die Curve Card oder Portfolio Performance nur zwischen den Zeilen mit. Ja, erstmal vielen Dank für die Bewertung. Und ja, ich verweise an dieser Stelle mal auf die aktuelle Folge von Der Finanzwiese rockt. Da haben wir neue Möglichkeiten im Banking in 60 Minuten vorgestellt, darunter eben auch die Curve-Karte und noch einiges mehr. Was Portfolio-Performance angeht, da habe ich ja sogar eine eigene Episode mit dem Entwickler gemacht. Ich glaube, Folge 48 war das. Und hör doch da einfach nochmal rein. Und wenn es Tools gibt, die mich wirklich interessieren, dann gibt es auch ein Interview dazu. beziehungsweise dann eben auch so eine Sammelfolge wie jetzt bei der Finanzvisier rockt. So, damit bin ich am Ende angekommen. Nächste Woche geht's schon weiter. Da habe ich wieder einen alten Bekannten, aber nicht alleine, denn der gute Lars Robbel hat seine Familie mitgebracht. Seine Freundin Alex ist mit dabei und sein Sohn Lenny. Und wir sprechen in dieser Premierenfolge, denn das ist das erste Mal, dass ich drei Gäste im Finanzrocker Podcast zu Gast habe, über Reisen, finanzielle Freiheit und noch eine ganze Menge mehr. Auch die Folge hat mir eine Menge Spaß gemacht und Lars ist jetzt kurz davor, auf Weltreise zu gehen und von daher passt der Zeitpunkt der Folge perfekt und ich glaube, die wird jedem gut gefallen, auch wenn es sich um ein Mixtape handelt, denn das Thema Finanzen spielt immer wieder rein und um nochmal auf die letzte Bewertung zurückzukommen, auch da geht es um Tools, wie man beispielsweise günstig Reisen planen kann und einiges mehr. Bis nächste Woche dann, alles Gute, ciao.